Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
Herzlich willkommen zum Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass ich heute erneut Jan Berger bei mir im virtuellen Podcast-Studio begrüßen kann. Hallo Jan, grüß dich.
Ja, hallo Corinna und dir und deinen Hörern ein gesundes, tolles neues Jahr.
Ja, Jan, genau. Du gibst mir den Hinweis, das können wir natürlich an der Stelle tatsächlich nochmal all unseren Zuhörenden wünschen. Alles Gute für dieses herausfordernde neue Jahr 2021. Wir starten mit einem verschärften Lockdown. Ich glaube, viele sind in eher negativen Gefühlswahrnehmungen, aber nichtsdestotrotz, wir müssen Zukunft gestalten. Wir dürfen nicht zu viel Zeit vergehen lassen. Und von daher, glaube ich, ist es wichtig, sich auch gerade jetzt mit solchen zentralen Zukunftsthemen zu beschäftigen. Also danke, Jan, dass du zur Verfügung stehst. Ich habe gerade gesagt, du bist erneut bei uns im Podcaststudio. Wir hatten ja tatsächlich schon eine Podcast-Folge mit dir im September. Da hatten wir das Thema Zukunft der Softwareentwicklung, Low-Code, Cybersecurity, das waren ja so die Themen. Genau. Aber für all die Hörer, die dich jetzt das erste Mal hier tatsächlich hören, wer bist du? Jan Berger, du bist CEO des Tubierhead Think Tanks. Ihr seid Deutschlands größte Denkfabrik. Ihr untersucht wirtschaftliche, technologische, gesellschaftliche und politische Treiber von Veränderung und entwickelt natürlich aufgrund dieser Analysen dann auch entsprechende Ableitungen. Ihr beratet Top-Unternehmen deutschlandweit beziehungsweise sogar EU-weit und ja, du hast dir durch jahrelange oder sogar jahrzehntelange Forschungsberatungstätigkeit ein vertieftes Verständnis auch vor allem im Finanzsektor erworben. Vielleicht zu dir persönlich, Jan, du hast ja auf 4 Kontinenten schon gelebt und gearbeitet, hast in verschiedenen Führungspositionen gewirkt, ob in Konzernen oder auch in Startups, also auch hier hast du ja ganz viel, also wirklich die komplette Bandbreite kennengelernt und du warst auch in ganz unterschiedlichen Branchen tätig. Du warst im Verlagswesen. Entschuldigung. Du warst im Verlagswesen, Immobilienbranche, IT und Finanzwirtschaft. Also wenn wir einen geeigneten Gesprächspartner haben, um über Zukunft des Bankings zu sprechen und auch Beyond Banking, ich glaube, dann bist du genau der Richtige. Vielen Dank, Jan, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch nach so einer langen Intro. Ich hätte vielleicht eine kleine Korrektur. Du hattest gesagt, wir seien die größte Denkfabrik. Das stimmt nicht. Es gibt viel, viel größere Denkfabriken. Wir sind als Zukunftsforschungsinstitut, als unabhängiges Zukunftsforschungsinstitut tatsächlich das größte in Europa sogar von der Mitarbeiterzahl her. Ich denke auch von den Umsatzzahlen. Und das ist die Nische, in die wir uns als Unternehmen hineinbewegt haben. Wir versuchen die Frage zu beantworten, womit verdienen Unternehmen ihr Geld in 10 Jahren? Wie können sie die Unwägbarkeiten, die scheinbaren Unwägbarkeiten dessen, was auf sie zukommt, besser analysieren und für sich nutzbar zu machen, um ihre Prozesse zu optimieren oder sich neues Geschäft zu erschließen. Und in dieser sehr spezialisierten Ausrichtung, ja, sind wir nahezu einmalig in Deutschland allemal.
Okay, ja, danke noch für die Ergänzung. Ja, Jan, wir haben tatsächlich das erste Mal gemeinsam gewirkt oder uns auch austauschen können letztes Jahr im September, als ich meine Learning Journey für Game Changer aus Banken und Sparkassen in Berlin durchgeführt habe. Da durften wir in der Mittagszeit im SAP Data Kitchen deinen Worten lauschen und es hat uns, ja, meine Teilnehmer, Teilnehmerinnen und mich wirklich sehr inspiriert. Du hast so positiv über die Zukunft im Finanzsektor gesprochen, nicht über nicht unrealistisch, sondern ein Stück weit schon handfest und es war alles nachvollziehbar, aber du warst einer so der ersten oder wenigen, die man weit und breit wirklich so hören und lesen kann, die so einen positiven Ausblick geben und das hat uns ja auch dann bewegt zu überlegen, wo haben wir Schnittmengen, wie können wir auch die Dinge vielleicht gemeinsam angehen. Von daher freue ich mich, dass wir jetzt auch diesen gemeinsamen Podcast haben zum Thema Regionalbanking und du auch eure Studie zum Thema Regionalbanking vorstellen kannst. Und von daher, lass lass uns auch genau damit starten, Jan. Ihr habt ja tatsächlich dieses Regionalbanking der Zukunft untersucht. Warum habt ihr es untersucht? Ich glaube, das ist all unseren Zuhörenden bewusst. Das Banking hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert, ob das jetzt durch die fortschreitende Digitalisierung ist, verändertes Kundenverhalten, die Regulatorik oder auch natürlich das seit Jahren anhaltende niedrige Zinsniveau. Von daher brauchen Banken neue Zukunftsmodelle, wie sie auch ihre Geschäftsgrundlage auch neu gestalten und auch zukunftsfähig vor allem auch dann umsetzen. Ja, und vielleicht kannst du uns zum Einstieg, Jan, so ein bisschen näher bringen, wie seid ihr denn tatsächlich auch in der Studie vorgegangen? Wie habt ihr diese Handlungsfelder des Regionalbankings untersucht?
Sehr gerne. Wir sind zuerst mal davon ausgegangen, stimmt diese These, die immer wieder propagiert wird, dass es Banken nicht mehr benötigt? Die These kenne ich inzwischen seit über 5 Jahren. Sie wird immer wieder wiederholt. Und wenn wir uns 5, 6 Jahre später diese Frage anschauen, dann sehen wir nicht, dass Banken überflüssig geworden sind. Im Gegenteil, es entstehen in der Digitalsphäre eine ganze Reihe von neuen Banken, zum Teil mit rasanten Wachstumsgeschwindigkeiten, klar, gefördert von Venture-Kapital, die sind noch nicht profitabel, das werden sie werden. Also das heißt, dass Banking oder Banken an sich überhaupt nichts eingebüßt haben an ihrem an ihrer Daseinsberechtigung. Und jetzt haben wir uns natürlich gefragt, und dann kam natürlich auch die Corona-Krise. Und auch schon vor der Corona-Krise hatten wir in unterschiedlichen Projekten immer wieder so Signale bekommen, die Region in Deutschland ist eigentlich unterbewertet und wird sich Wachstum unserer Gesellschaft dadurch weiterentwickeln, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen, die Ballungszentren sich noch stärker verdichten, oder schwenkt das Pendel irgendwann doch mal in eine andere Richtung und Menschen wollen doch wieder die Vorzüge eines ländlichen Raums nutzen, ne? Sei es mehr Bewegungsfreiheit in Form von mehr Grün, größeren Grundstücken, günstigeren Baupreisen, wenn wir über Immobilien reden. Aspekte von Gesundheit spielen dort eine ganz große Rolle, aber auch Aspekte von Familiarität, die Nachbarn kennen. Ne? Und da gibt es sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die diesen Wunsch haben. Es gibt dann auch eine Reihe von Gründen, warum sie jetzt nicht sofort Berlin-Neukölln verlassen und sich in irgendwelchen Regionen niederlassen. Das hat sehr viel mit infrastrukturellen Entwicklungen zu tun. Also wir haben uns gefragt, was macht in Zukunft eigentlich eine Region attraktiv und was macht in so einem regionalen Ökosystem auch Banking oder eine Bank attraktiv und kann diese Regionalbank bestehen in einem Wettbewerb, wo Direktbanken, also der neuen Generation, also Direktbanken sind hier jetzt auch nichts Neues, aber so neue Direktbanken wie Revolut, N26 und so weiter.
Fintechs.
Genau. Können die bestehen? Können die Bestand halten gegen diesen Konkurrenzdruck, der hier existiert? Und da kommen wir später noch dazu. Also unser Ergebnis ist ja natürlich, das können sie, sogar sehr profitabel. Aber die Frage war jetzt dann tatsächlich, wie gehen wir dort eigentlich vor? Und vielleicht erstmal sowas Abstraktes vorneweg. Zukunft ist ja nichts, was zufällig geschieht. Zukunft wird gestaltet von Menschen, die über große Ideen verfügen, gute Teams, die solche Ideen umsetzen können, natürlich auch die Kapital verfügen oder die anderweitig Einfluss haben, mächtig sind. Ne? Also das kann Politik sein, das können Verbände sein. Und unsere Vorgehensweise in solchen Studien ist, dass wir ein Expert-Panel zusammenstellen, wo wir Experten einladen, uns in 2 Befragungswellen zur Verfügung zu stehen für Tiefeninterviews, für die Bewertung von Thesen und Aussagen. Und aus unserer Sicht macht einen guten Experten nicht notwendigerweise aus, dass er oder sie selbst Bankerin ist. Also wir haben natürlich auch Regionalbanker befragt in dieser Studie. Wir sind aber darüber hinausgegangen. Wir haben uns mit Regionalentwicklern aus der EU unterhalten, aus Regionen in Deutschland. Wir haben mit Bürgermeistern gesprochen. Wir haben auch mit Menschen gesprochen, die mit Banking überhaupt nichts am Hut haben, aber ein Interesse daran haben, neue Energie- und Verkehrskonzepte in Regionen umzusetzen, weil auch das gehört zu einem regionalen Ökosystem mit Hochschulrektoren. Und um ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind die echten Treiber für Regionalentwicklung in Deutschland. Und da haben wir etwas über 20 Experten in zwei Interviewrunden befragt und wir haben dann eine Trendanalyse veröffentlicht, die ist heute schon frei zugänglich. Wir sind jetzt noch dabei, die finalen strategischen Empfehlungen zu erarbeiten, zusammen mit den Partnern, die im To-Be-Head Think Tank Universum ein Interesse an Finanzdienstleistungen haben. So, das ist so die Vorgehensweise, die wir hier eingeschlagen haben.
Ja, du hast eben schon vorweggenommen, also deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach von dem Think Tank, ihr seht die Zukunft der Regionalbanken positiv. Es wird also eine Zukunft geben und ihr sprecht ja auch hier als eine Ableitung aus der Studie heraus davon, dass die Lösung daran liegt, Regionalbanking von der Region aus zu denken. Mhm. Jan, was bedeutet das genau? Was können wir uns darunter vorstellen?
Viele Regionalbanken, wie sie heute existieren, verstehen sich als Universalbanken, die mit nahezu identischen Produkten und Preisen am Markt unterwegs sind, wie andere Banken auch. Also im Produktportfolio, wenn wir ehrlich sind, gibt es keinen signifikanten Unterschied zwischen dem Retail-Banking einer Commerzbank, einer Postbank, einer Sparkasse und einer Volksbank. Und das hat wahrscheinlich einfach sehr viel damit zu tun, dass das eigentliche Geschäftsprinzip von Regionalbanken viele, viele Jahre, Jahrzehnte, wenn man es so will, nicht gechallenged wurde und dass die immer wieder gleichen Berater mit den immer wieder gleichen Rezepten die Bankenlandschaft so gleichgeschaltet haben, dass kaum Differenzierungsmerkmale entstehen. Wenn wir es jetzt aber mal andersrum denken, was ist denn eigentlich das Ansinnen einer oder der Zweck einer Bank früher gewesen? Da ist der Banker in ein gemeinsames Risiko gegangen mit dem Unternehmer, den er kannte, oder mit dem Menschen, der sich Kapital beschaffen wollte für eine, es muss ja nicht immer eine Business-Unternehmung sein, sondern auch eine private Unternehmung, wie der Erwerb von Land, von einem Haus. Und der Banker hat hier ein Risiko getragen, ein Risiko auch im Sinne von, ich möchte meine Region entwickeln. Ja? Und das ist also besonders stark verankert. Logischerweise ist das Ganze in einer genossenschaftlichen Idee. Ne? Die ersten Genossenschaften, die waren sehr, sehr stark im natürlich regional geprägten landwirtschaftlichen Sektor unterwegs. Da ging es um Bildungsthemen. Also mit anderen Worten, wie mache ich meine Region attraktiv. Deswegen war das ja so lange so verwurzelt. Aber diese Idee wurde durch Jahrzehnte tayloristischer Beratung immer mehr unterhöhlt. Und jetzt sehen wir einen großen Treiber der Veränderung, warum Regionen auf einmal wieder attraktiv werden, ist ja eine gewisse Globalisierungsmüdigkeit der Bevölkerung. Ne? Also wenn ich mir 30- bis 40-Jährige, ne, Generation Y Hipster anschaue, die von der Globalisierung profitiert haben, die aber auch merken, nicht alles glänzt an der Globalisierung. Ne? Also so die Internetpioniere oder ne, die 2000 nach Berlin gegangen sind mit, ich mach mal was mit Internet, die merken natürlich auch, die lernen auch die Kehrseiten einer Globalisierung kennen. Und da gibt es tatsächlich eine sehr, sehr starke Bewegung, die so unter den Stichworten Rückbesinnung natürlich auch ganz stark ökologisch, ne, nachhaltig getrieben, bis hin zur Ausprägung von biologischer Landwirtschaft, von Familie als Ankerpunkt meines Lebens, sich dann eben halt auch nach dieser Region sehen. Und bereit sind, sich dort anzusiedeln und ganz nebenbei auch wirkliche Kapitalkraft mitbringen. So, und jetzt ist die Frage, kann eine Regionalbank in einer Region, die vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren eher eine schrumpfende Bevölkerungsentwicklung hatte, auch eine schrumpfende wirtschaftliche Entwicklung hatte, davon profitieren und sich Gedanken darüber machen, was möchte ich eigentlich zusammen mit anderen Playern in meiner Community, was will die Gemeinde, ne? Was will das Dorf, was will die Stadt? Kann ich hier wirksam werden, die Rahmenbedingungen zu schaffen?
Und auch als Treiber der Veränderung zu werden.
Zu agieren, ne? Genau. Und da kann ich mir eben sehr, sehr gut vorstellen, dass Regionalbanken hervorragend, oder kann ich mir nicht nur vorstellen, Regionalbanken sind hervorragend positioniert dafür. Ne? Sie haben de facto in ihren Bilanzen eine Kumulation aller relevanten Daten der Region. Und sie können es daraus ablesen und sie können sich dann eben halt auch Gedanken machen, was ist an meiner Region so besonders attraktiv? Ne? Jede Region ist dort auch unterschiedlich. Also mit anderen Worten, ein Rezept, was in der Vulkaneifel funktionieren kann, muss noch lange nicht in der Uckermark funktionieren und andersherum. Und da sehen wir die Rolle von Banken als Regionalentwickler, und wenn sie als Regionalentwickler auftreten, also sprich nicht, mein Erfolg messe ich nicht daran, wie viele Stück Konteneröffnung, wie viele Stück Privatkredit, wie viele Stück Darlehensverträge oder Unternehmenskredite habe ich verkauft, sondern wo habe ich Neuansiedlungen geschaffen? Wo habe ich die Rahmenbedingungen zusammen mit anderen Playern in meiner Community geschaffen, ein Bevölkerungswachstum zu erreichen? Was sind meine Möglichkeiten, Kapital in meine Region zurückzuholen? Wenn Sie so denken, dann werden Sie langfristig ein hervorragendes Geschäft haben. Und das kann nebenbei keine N26 und keine Revolut betreiben. Die haben die Voraussetzungen nicht dafür. Die können lediglich Universalbanking durch Massengeschäft bis aufs Letzte optimieren. Ne? Das ist, wo die Banken gut sind. Aber die haben kein Verständnis für Region.
Das ist ja auch das, was ihr unter regionalisierte Identität seht oder versteht, dass die Bank und auch natürlich die Mitarbeiter, Führungskräfte, Mitarbeitenden auch neue Rollen einnehmen müssen. Du hast eben gerade von Community gesprochen, und das ist ja auch beispielsweise dann eine Rolle, dass es einen Community Manager gibt, oder du hast auch im Gespräch neulich erwähnt, es gibt dann vielleicht nicht den Firmenkundenberater, der nur das reine Bankportfolio berät, sondern einfach ein ganz anderen Fokus auch auf die Region hat und auf das zukünftige Potenzial. Also es geht dann wirklich eher um die Entwicklung.
Genau. Ich kann es ja mal so an ein, zwei Beispielen verdeutlichen. Wir alle wissen, wie sehr in Deutschland das Bildungssystem im Argen liegt. Wir merken es jetzt auch im zweiten Lockdown wieder, ne? Digitale Bildungskonzepte fehlen, bis hin zu digitaler Ausstattung. Und wir sind ein bisschen verwöhnt durch jetzt fast schon 70 Jahre soziale Marktwirtschaft und Sozialstaat. Und gleichzeitig weiß ich, dass es während der Corona-Krise ganz, ganz viele Initiativen von Eltern gegeben hat, die selbst angepackt haben und selbst aktiv geworden sind, um Schule zu digitalisieren, um die Voraussetzung für digitale Lernangebote zu schaffen. So, jetzt nehmen wir mal an, eine Schule in einer Kleinstadt oder 5.000 Einwohner, was auch immer Gemeinde, ist nicht in der Lage, Mittel aus einem Digitalpakt abzurufen, weil aus irgendwelchen Gründen Berliner oder Hamburger Schulen bevorzugt werden. Warum sollten nicht sich einige Eltern finden, die bereit sind, ne, wir erbringen hier so und so viel Sachleistung, vielleicht sogar investieren wir ein Stück weit selbst in die Bildung unserer Kinder. Und ein Regionalbanker, der sowas sieht, sagt, okay, ich packe einen Hebel an diese Initiative ran und redet mit der Gemeinde und findet Finanzierungsmodelle im direkten Austausch mit den Bürgern, die versuchen, ein Problem zu lösen, die sich selbst mobilisieren. Und das ist eine, wenn wir es so wollen, so ein Stück weit unternehmerische Gesellschaft, die einerseits natürlich Freiheit voraussetzt, solche Dinge zu tun und andererseits sich auch diese Freiheiten einfordert und einen aktiven gesellschaftlichen Dialog betreibt. Und auf einmal hat eine Bank ein Stück weit eine politische Rolle. Und da kommen auch diese ganzen Community Manager rein. Ich glaube nicht, dass es in einer Regionalbank einen Community Manager geben wird, sondern die Menschen, die aus solchen Vor-Ort-Problemen Lösungen finden und Wege finden, solche Lösungen auch zu finanzieren, das wird deren Tagesgeschäft sein. Also davon wird es 10, 15, 20, je nachdem, wie groß die Region ist und wie breit man das spielen kann, geben. Und die denken in allererster Linie eigentlich immer nur daran, was fehlt in der Region, wo soll die Region hin, wie kann es gemacht werden, was brauchen wir dafür für Mittel? Und dann wird es reingespielt in die klassischen Bankprozesse. Welche Instrumente haben wir hier eigentlich zur Verfügung, die man zusammenführen kann?
Danke, Jan. Wenn wir vielleicht nochmal auf das Datenzeitalter auch zu sprechen kommen, das habt ihr ja auch entsprechend analysiert und auch Ableitungen getroffen. Ihr redet davon oder sprecht davon, Vertrauen und Nähe muss neu gedacht werden. Und die Herausforderung besteht darin, einfach in diesem digitalen Raum menschliche Nähe entstehen zu lassen und auch deine Sichtbarkeit zu erzeugen oder zu erhalten. Kannst du uns das vielleicht noch ein bisschen näher bringen?
Ja, also Nummer eins, es gibt ja, Regionalbanken haben tatsächlich an einer Stelle auch einen weiteren massiven Vorteil gegenüber Tech-Unternehmen. Sie sind nicht geschädigt durch Datenskandale die großen globalen Technologieplayer. Da sind auch nicht Dinge passiert wie bei einer N26, dass dann auf einmal 50.000 Euro auf dem Konto fehlten. Und dieses Vertrauen in gesicherte Prozesse ist da. So Nähe heißt aber jetzt nicht unbedingt geografische Nähe. Ja, also der Abstand zur nächsten Bankfiliale ist im digitalen Zeitalter nichts mehr, womit wir Nähe messen, sondern
emotionale Verbundenheit oder emotionale Nähe.
Relationale Nähe, also im Sinne von Emotionen und Verbundenheit. So. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn einer solchen zukünftigen Regionalbank, wenn eines der Projekte wäre, wie schaffe ich einen Raum für 40 Familien, die aus Großstädten in die Region ziehen wollen. Das werden aber Familien sein, die irgendwo ein Stück weit doch ein globalisiertes Mindset haben und so ein Stück weit Hipsterkultur auch in diese Gemeinden mit reinbringen werden. Das wird ein ganz anderer Mensch sein, ganz andere Natur, der sich dort mit denen unterhalten wird, als vielleicht der Mensch, der sich damit auseinandersetzt, wie funktioniert eine bessere Gesundheitsversorgung in der Region, wo auf einmal, also wir haben demografischen Wandel, wir haben eine alternde Gesellschaft. Vielleicht wäre dieser Community Manager, dieser Regionalentwickler nicht der 25, 30-jährige Jungspund, sondern vielleicht eine 60-jährige Frau, die sehr nah an diesen Themen dran ist und das bewerten kann und hier auch mit viel Autorität in persönlichen Gesprächen ermittelt, dass das, was tatsächlich gebraucht wird, und sich dann natürlich wiederum mit anderen unterhält darüber, wie es gelöst werden kann. Sprich, persönlicher Kontakt, ob das jetzt über digitale Medien oder im persönlichen Gespräch stattfindet, der wird immer noch ganz, ganz entscheidend sein, weil dort wird man Sachen heraushören können. Und dann ganz nebenbei entstehen dadurch natürlich auch regionalisierte Produkte, die in einer, ja, was weiß ich, Volksbank auf Sylt anders aussehen würden als in einer Volksbank in Mittelsachsen. Ne?
Hm. Also das waren, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, weil das so drei zentrale Aspekte sind. Also einmal dieser Fokus auf die persönlichen Gespräche, die einfach auf dieses vernetzte, regionale und mentalitätsspezifische Wissen dann auch beruht. Ich glaube, das war so der eine Punkt. Dann natürlich auch die Entwicklung dieser ja ein Stück weit neuen, regionalisierten, banknahen Produkte, wie es gerade gesagt hattest. Und der dritte Aspekt war ja auch diese neuen ja so Finanzservices und Produkte, die einfach auch mit Kunden entwickelt werden müssen. Ich glaube, das war ja auch noch ein so ein zentraler Aspekt, den du ja oder den ihr in der Studie auch abgeleitet habt.
Ja, also woran wir dort denken, es gibt heute ja schon relativ viele Anbieter, die so Crowdfinanzierung machen. Das bewegt sich sehr häufig noch so im digitalen Umfeld. Aber warum sollte das nicht auch regional vor Ort funktionieren, wenn sich 20 Familien finden, die ein Stück des Geldes einzahlen, um Eigenkapitalbedarf herzustellen für einen neuen Sendemasten. Oder auch die Möglichkeit gegeben wird, da kommen wir gleich nochmal hin. Dann setzt man über einen neuen Finanzservice, den es so vorher noch gar nicht gab, in der Logik an, die an alte Finanzinstrumente anknüpft, und hat auf einmal so einen neuen Service geschaffen. Ne? Und ich würde vielleicht auch sogar noch einen vierten Aspekt hinzufügen, der wichtig sein wird für Regionalbanker in Zukunft. Region ist heute per Definition tatsächlich immer noch territorial definiert und durch territoriale Grenzen abgegrenzt. Wir sehen aber vermehrt, dass Menschen ihre Region verlassen und mit ihrer Region verbunden bleiben. Und diese Menschen sollte ein Regionalbanker genauso weiterhin als Teil seiner Region wahrnehmen. Also ob das jetzt die Studentin ist, die für mehrere Semester in Australien studiert und danach vielleicht noch in London und dann noch zwei, drei Semester in Berlin. Warum sollte sie nicht ein Konto einer Regionalbank die ganze Zeit mit sich führen? Weil eines Tages, über kurz oder lang, ne, wenn die Eltern noch in der Region sind oder wenn sie selbst eine Familie gründen will und zurück in die Region gehen will, warum sollte das nicht gewährleistet sein? Also man kann hier Bank auch als Lebensbegleiter verstehen, der durch unterschiedliche Lebensabschnittsphasen immer wieder maßgeschneidert auf Menschen zugreift, auch wenn sie gar nicht mehr in der Region leben, aber diese Regionalidentität immer noch mit sich herumtragen. Und das wird zunehmen in einer Zeit, wo im letzten Jahr alle Unternehmen gelernt haben, mit Homeoffice in irgendeiner Form zu arbeiten. Und warum sollte man dann nicht auch weiterhin in einer Region bleiben können?
Genau. Das ist vielleicht nochmal eine ganz wichtige Ergänzung, weil ich glaube schon, dass viele Banken und Sparkassen das bislang schon in ihren Strategien verankert hatten, dass man die Kunden über alle Lebensphasen hinweg und egal, ob jetzt der Kunde in der Region lebt oder als Distanzkunde geführt wird, nur in der Praxis scheiterte das bislang, weil es einfach nicht realisierbar war. Es war einfach nicht durchführbar, weil die Mittel, die Instrumente vielleicht, die Tools auch fehlten. Und das ist vielleicht auch ein positiver Effekt durch Corona natürlich auch extrem verstärkt, dass wir es gelernt haben, mit diesen neuen Medien ja auch neue Wege zu finden, um Kontakt zu halten, ob das jetzt der private Kontext ist oder jetzt wie in dem Beispiel der berufliche. Also von daher glaube ich eine große Chance, wenn man das wirklich leben und gestalten möchte.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und daraus leiten sich so die neuen Rollen dann innerhalb einer Bank auch ab. Da sehen wir im Kern zwei Qualifikationen. Jetzt haben wir sehr stark so über dieses Community Management, dieser unternehmerische Regionalentwickler gesprochen. Natürlich hinten raus im Banking Backend, werden Regionalbanken natürlich ganz stark von ihren Verbundpartnern leben, was weiß ich, eine S-Finanz und eine DK in der Sparkassengruppe und eine Fiducia und eine DZ in der genossenschaftlichen Gruppe. Je mehr Instrumente zur Verfügung gestellt werden können, die diese ganzen Prozesse automatisieren oder robotisieren, wie immer man das nennen will, desto leichter wird es natürlich dann auch Banken fallen, hier an Geschwindigkeit mitzuhalten mit den Neo-Digitalbanken und vor allem wird dann auch ein ganz wesentlicher Aspekt dieser neuen Rolle, dieser Mitarbeiter sein, Technologien anzuwenden, über die wir im letzten Podcast, den wir gemeinsam hatten, gesprochen haben, genau. Wie Low-Code und No-Code. Ne? Weil wenn dann irgendein digitaler Prozess, der vielleicht von einer Fiducia vorgegeben wurde, in diesem regionalen Kontext so nicht passt, ne? Dann gibt es eine Oberfläche und dann wird dieser Prozess neu definiert und und die Geschwindigkeit und die Produktentwicklung, die so eine Bank dann braucht, kann dann also auch gewährleistet werden. Und das werden eben halt Mitarbeiter sein, die sehr, sehr stark in Prozessen denken, gleichzeitig aber digital affin genug sind, solche Prozesse digital neu zu definieren und zu launchen, und zwar in Höchstgeschwindigkeit.
Jan, du hattest eben gerade auch schon so ein bisschen dieses Co-Living skizziert, was das auch für eine Chance sein könnte für Regionen oder wie Banken das auch mitgestalten können. Wenn wir vielleicht mal den Schwenk machen zu dem Thema Co-Working, da gibt es ja, glaube ich, auch schon ja erste Beispiele oder auch diese Reallabore, wie Banken sich dort auch einbringen können in so einer, ja, vielleicht auch in einer initiierenden Rolle. Da hast du ja auch ein Beispiel für uns mitgebracht. Kannst du uns das vielleicht noch kurz skizzieren?
Na klar, sehr gerne. Wir von To Be Ahead arbeiten seit, ich glaube, inzwischen 4 Jahren sehr, sehr eng mit der Volksbank Mittweida zusammen. Und Mittweida ist eine Kleinstadt, unweit von Chemnitz, also ich glaube nicht mal 20 Kilometer. Und diese Stadt hatte alle Indikatoren, dass sie einen langsamen Tod sterben könnte. Aber diese Stadt hatte ein ganz zentrales Asset, eine Hochschule, die es zu DDR-Zeiten schon dort gab. Und dann hatten sie in der Volksbank einen sehr findigen, im besten Sinne des Wortes, findig, er hat Lösungen gefunden. Bankvorstand, den Leonard Zintel, der sich überlegt hat, was können wir hier in Mittweida mit diesem Asset machen? Er fing an, sich zu engagieren, finanziert oder stiftet die Blockchain-Professur an dieser Hochschule, und inzwischen pilgern asiatische Studenten und Studenten aus Hamburg in dieses kleine sächsische Städtchen nach Mittweida, um sich in Distributed Ledger Technologies, Blockchain, Hashes und so weiter und so fort, ausbilden zu lassen. Darüber hinaus, da entstand ein Innovationslabor. Des Weiteren betreibt er einen Inkubator, wo er sich auch in der Rolle sieht, ein gutes Stück weit Fintech-Startups zu helfen, Finanzprodukte weiterzuentwickeln. Auch wenn das manchmal schmerzen kann, weil einige der Finanzprodukte der genossenschaftlichen Bankengruppe dadurch durchaus auch angegriffen werden können. Aber er investiert hier ein Stück weit mit den Mitteln, also aus dieser Volksbank, in die Zukunft von Finanzwesen. Und Dann hat er Kooperationen geschlossen in Tallinn oder in Estland. Und was jetzt neu dazu gekommen ist, ist eine Werkstatt, das ist total bankenfern, wo kleinen und mittelständischen Unternehmern aus der Region durch Praxisbeispiele vermittelt wird und gezeigt wird, wie Digitalisierung für ihr kleines Unternehmen anwendbar ist. Ne? Und da hat er eine Reihe von Coaches, die denen sehr praxisnahe Sachen beibringen. Die kommen idealerweise auch aus der Region, haben aber auch idealerweise ein bisschen Erfahrung in der Digitalwirtschaft. Und auf die Art und Weise stellt er natürlich auch langfristig sicher, dass der Mittelstand in dieser Region erhalten bleibt. Mhm. Und das ist dann so ein aus meiner Sicht hervorragend gelungener Start eines Reallabors, wo digitale Welt auf analoge Welt trifft und wie beides voneinander langfristig profitieren kann.
Ja, total spannend. Vor allem ist es ja auch ja im Grunde diese Umsetzung eines regionalen Ökosystems. Wir sind ja alle auf der Suche, oder viele Banken, Sparkassen sind auf der Suche, wie können wir Ökosysteme betreiben, initiieren oder auch Teil davon werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz zukunftsfähiger Weg, der da möglich ist.
Genau, und das Wichtige an dem Beispiel ist auch hier wieder, Leo Zintel fing nicht an, darüber nachzudenken, was hole ich aus meiner Volksbank heraus. Hätte er das gemacht, hätte er vielleicht den Kopf in den Sand gesteckt vor 25 Jahren und sich gesagt, naja, ich melke die Kuh, solange sie noch Milch gibt und sehe zu, dass ich mich absetze, bevor sie stirbt. Das viele Manager machen ja auch so etwas. Nein, sondern er fing wirklich an damit, er selbst kommt ja gar nicht aus der Region, sondern aber er fing an damit, was gefällt mir hier eigentlich? Ne? Was wollen die Bürger in dieser Stadt? Was treibt die um? Was haben wir in dieser Stadt, was keine andere Stadt hat? Und ging dann davon aus. Ne? Da war er genau in diesem Regionalentwickler-Mindset und hat dann es clever verstanden, zusammen mit anderen Partnern, diese Stadt zu vermarkten und zu einem echten Magneten zu machen. Also das mit den asiatischen Studenten ist nicht erfunden. Ich sitze ab und zu im Regionalzug von Berlin nach Chemnitz. von Leipzig nach Chemnitz. Ja. Und ich weiß genau, die asiatischen Studenten, die in Leipzig in den Zug einsteigen, die steigen mit mir in Mittweida aus. Ne? Das ist ein schönes Gefühl. Ist auch insofern ein schönes Gefühl, wenn ich Chemnitz sage, dann denken die meisten Menschen an die Unruhen, die es während der Flüchtlingskrise in Chemnitz gab. Ne? Das ist ein Stigma, was diese Region hat. Nur 20 Kilometer weiter wird Multikulti im genau selben Ökosystem gelebt.
Du hast es eben nochmal gesagt und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht primär an das eigene Geschäft oder die eigenen Geschäftsmodelle zu denken, sondern eher auf der Kundenseite oder auf Seite der Region die Chancen zu sehen. Und dann hat natürlich die Gestaltung der Region die Sicherung der eigenen Geschäftsgrundlage zur Folge. Aber ich glaube, die Herangehensweise hier speziell im Mittweida zeigt einfach, wie wichtig es ist, das entsprechend so anzugehen. Ja, Jan, ich glaube, die wichtigsten Hinweise haben wir diskutiert oder hast du uns auch vorgestellt. Ja, Regionalbanken haben eine Zukunft. Das soll die Botschaft an alle Regionalbanker sein. Und dann geht es natürlich darum, ja, diese regionale Identität zu entwickeln, wenn sie noch nicht vorhanden ist, Zukunftschancen zu identifizieren und das dann entsprechend auch umzusetzen und ja im Grunde um die Erfolgsgeschichte für 2030 zu schreiben. Jan, und an dieser Stelle sei uns gestattet, dass wir nicht ganz uneigennützig sind und noch auf unsere Zukunftswerkstatt hinweisen. Das ist ja ein Workshop-Format, das wir entwickelt haben. 2 Tage, in denen wir mit Banken, Regionalbanken oder auch Sparkassen ja gemeinsam an der Zukunft arbeiten werden. Zukunft in der Region, was heißt das? Was bedeutet das? Wie kann das tatsächlich gestaltet und umgesetzt werden? Da wollen wir ganz konkret Hilfestellung geben. Wir haben die 2 Tage ja mit einem wirklich guten und sehr zielführenden Inhalt ausgestattet und das bieten wir an im Rahmen dieser Zukunftswerkstatt und wir wollten es an der Stelle gerne nochmal erwähnen, weil wir bis zum 31. Januar noch einen Frühbucherrabatt gewähren. Jan, möchtest du noch was ergänzen?
Nein, also ich freue mich, wenn wir diese Zukunftswerkstätten durchführen. Thematisch ist es halt so unterteilt, dass wir uns einerseits anschauen, was sind die Treiber für ein fruchtbares Regionalbanking, was sind auch die Geschäftsmodelllogiken, die dieses Regionalbanking profitabel machen werden. Und das werden wir mit ihren Mitarbeitern durchgehen. Und am zweiten Tag geht es in dieser Zukunftswerkstatt dann auch ganz konkret darum, was heißt das eigentlich für organisatorische Veränderungen einer Volksbank oder einer Sparkasse? Und wir sind sehr zuversichtlich, dass diese zwei Tage nicht einfach nur ein inspirierender Impuls sind, der in zwei, drei Wochen wieder verpufft ist, sondern genau die Ansätze und die Werkzeuge ihnen in die Hand legen wird, hier gestalterisch längerfristig aktiv zu sein.
Genau. Wir stellen auch in die Shownotes den Download-Link zur Verfügung. Also wer Interesse hat, kann sich das gerne runterladen. Und bei Fragen stehen wir natürlich sehr gern zur Verfügung. Auch eine Corona-konforme Umsetzung ist möglich. Also hier werden wir natürlich dann auch entsprechende Vorkehrungen treffen. Also warten Sie nicht zu lange, die Zukunft anzugehen. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den wir an der Stelle erwähnen möchten. Jan, dann sage ich ganz herzlich danke, dass du dir die Zeit für dieses erneute Interview genommen hast. Vielen Dank für deine Impulse und alles Gute für dich und natürlich auch für To Beer Head.
Ja, sehr gerne und vielen Dank auch dir und deiner Unternehmung.
Ja,
alles Gute,
danke.
Und wir werden noch lange miteinander zusammenarbeiten, davon bin ich überzeugt.
Ich auch. Vielen Dank. Jan, alles Gute und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen. Machen Sie es gut und gehen Sie dieses neue Jahr 2021 zuversichtlich und mit maximalem Optimismus an. Vielen Dank. Bis bald.
Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.